Ruhrpott Grünes im Februar 2024. Das kommt nicht von ungefähr, denn in ein paar Tagen ist mehr als ein Fünftel der Wahlberechtigten in Berlin wieder aufgerufen zu wählen. Die Bundestagswahl von 2021 wird in Teilen wiederholt und gleichzeitig demonstrieren im ganzen Land Menschen gegen Rechtsextremismus, zeigen klare Kante gegen Hass und Hetze, während in Deutschland und Europa wieder Populisten auf dem Vormarsch sind. Was liegt da näher, sich dem Thema aus deutscher und aus europäischer Perspektive zu nähern? Mit einer überzeugten Europäerin und Mitglied der Grünen-Fraktion im Europaparlament und einem bündnisgrünen Bundestagsabgeordneten, der das erste grüne Direktmandat aus Ostdeutschland im Prenzlauer Berg verteidigen möchte. Herzlich willkommen, Hanna Neumann und Stefan Gelbhaar.
Hallo, Prenzlauer Berg, Pankow und Weißensee.
Vielen Dank.
Hallo aus Lichtenberg, wo Stefan auch schon mal Direktkandidat war.
Fürs Abgeordnetenhaus. Langes Jahr, 2011.
Aber wir haben es nie vergessen,
ja.
Stefan.
Ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, werden wir sehen.
Hanna, du kommst aber nicht aus Lichtenberg. Du bist aus der deutsch-französischen Grenzregion, ne? Bist in der Pfalz geboren. Hat dich das schon geprägt auf deinem Weg zur Europapolitikerin?
Es hat mich interessanterweise auf zwei Arten geprägt. Zum einen, ich komme aus der deutsch-französischen Grenzregion und ich hatte so das Gefühl, quasi wie ich erwachsener wurde, so verschwand diese Grenze immer mehr. Also als ich klein war, dann brauchte man irgendwie noch so einen Reisepass, um über die Grenze zu fahren. Wir haben das samstags immer ganz gern gemacht zum Einkaufen gehen, weil in Frankreich einfach der Supermarkt das leckerere Essen hatte. Später dann konnte man ohne Ausweis rüber, aber ich habe den Dreisatz tatsächlich noch mit der Umrechnung von D-Mark in Franc gelernt. Also mal 3 durch 10 war von Franc zurück zu D-Mark. So habe ich tatsächlich den Dreisatz gelernt und irgendwann war all das verschwunden. Gleichzeitig ist ja die Pfalz, sage ich mal, gerade wenn man in einem kleinen katholischen Dorf wohnt, doch ein sehr, sehr konservatives Gefilde zumindest gewesen vor knapp 40 Jahren. Insofern habe ich mit 18 die Hände in die Füße genommen, bin weggelaufen und lebe mein ganzes selbstbestimmtes Leben im Osten. Habe also in Ilmenau bei Erfurt studiert, wohne jetzt in Berlin-Lichtenberg und das auch erstaunlich gerne.
Und an der Ostsee bist du auch gern oft?
An der Ostsee bin ich auch gern oft. Ich habe nämlich einen Greifswalder geheiratet. Und mich auch ein bisschen in dieses Küstengebiet verliebt.
Du bist seit der Europawahl 2019 auch Mitglied des Europaparlaments, ich habe schon erwähnt. Du sitzt jetzt auch in verschiedenen Gremien, darunter Menschenrechte, Sicherheit und Verteidigung, auswärtige Angelegenheiten. Man könnte meinen, in diesen Zeiten ist deine Expertise als Friedens- und Konfliktforscherin sehr gefragt. Verrat uns doch kurz, welche Themen dich vor allem beschäftigen.
Also Langeweile habe ich gerade keine. Zum einen natürlich die russische Invasion in die Ukraine, weil damit auch die ganze Frage, wie stellen wir uns so verteidigungspolitisch in Europa auf, wieder nach vorne gerückt ist, weil das jeder Mitgliedstaat da selber vor sich hin wurschtelt, das können wir uns nicht mehr leisten. Das ist sehr teuer und sorgt für deutlich weniger Sicherheit, als wenn wir es gemeinsam machen. Und da jetzt über Sonntagsreden hinaus mal konkret nach vorne zu kommen, ist so ein Thema. Dabei aber dafür zu sorgen, dass Sicherheit eben nicht nur militärisches ist, sondern dass wir auch weiter über humanitäre Hilfe reden, über Diplomatie reden, auch darüber reden, dass Rüstungsexporte in die Ukraine vielleicht sein müssen, aber woanders hin immer noch keine gute Idee sind. Das ist so ein Thema. Und dann, und das finde ich auch gerade mit meinem Ostbezug so spannend, dieses Thema Zivilgesellschaft, Bürgerrechtsbewegung, Friedensbewegung, wo wir es ja, also in Ostdeutschland über diese friedliche Revolution, und ich finde, wir erkennen manchmal viel zu wenig an, was da eigentlich, also wie wunderbar das ist, was da geklappt hat, wir es geschafft haben, ein diktatorisches Regime zu seinem Ende zu bringen. Wir sind jetzt wieder ein Deutschland.
Ohne Blutvergießen?
Weitestgehend. Also wenn man sich manche Biografien anguckt, dann sind da ganz schön harte Dinge passiert. Aber klar, wenn ich heute mit Menschen im Iran spreche, mit Menschen aus Belarus spreche, die sagen, krass, was ihr da geschafft habt. Und das ist eine totale Inspiration für uns. Und da weiter im Gespräch zu bleiben und auch zu gucken, wie können wir die heute stärken, wenn die hier im Exil sind oder auch wenn die vor Ort arbeiten, ist ein Thema. an dem ich ganz viel arbeite und das ist der eigentliche Grund, warum ich quasi aus Versehen Politikerin geworden bin, Hass und Hetze hier vor Ort, weil ich als Friedens- und Konfliktforscherin ja in diesen Krisenregionen immer wieder erlebt habe, wie eben aus Hass und einer Verrohung von Sprache und einer Ausgrenzung, also dass eine Gruppe auf einmal für alles Schlimme schuld sein soll, Krieg wird, wie gespaltene Gesellschaften haben, wie schwer es ist, das wieder zusammenzufügen. Und ehrlicherweise 2016 mit Pegida, mit einem Direktmandat der AfD in Hohenschönhausen, also bei mir in Lichtenberg, war für mich der Moment, wo ich dachte so, jo, irgendwie passiert das jetzt hier bei mir zu Hause, was ich mir irgendwo anderswo angeguckt habe und geguckt habe, dass man das kittet. Und dann muss jetzt jeder aufstehen. Ich glaube, das ist so ein Gefühl, was gerade auch wieder viele haben. Jetzt müsste doch jeder mal was tun. Naja, und dann guckt man halt in den Spiegel und denkt so, jeder bin vielleicht auch ich.
Also doch nicht aus Versehen Politikerin.
Also es ist nicht so, dass ich jetzt quasi mit 16 mir einen Karriereplan gezeichnet habe, an dessen Ende steht, ich werde Europaabgeordnete, sondern ich war Briefträgerin, ich habe in der Kneipe gearbeitet, ich habe in Thinktanks gearbeitet, ich habe auch mal hier im Bundestag zwischendurch gearbeitet, aber ich fand das eigentlich immer ganz okay, so mit zweite Reihe. Und dann habe ich in Lichtenberg, ich habe ja quasi sozusagen Stefan beerbt. Also wir hatten dann 2017,
ich war nie im Europaparlament.
Wir hatten 2017 beim Bundestag dann so die Frage, wer macht denn jetzt hier eigentlich das Direktmandat? Und dann habe ich gesagt, naja, müsste mal einer machen von hier, wa? Und dann hat dann, wer A sagt, muss auch B sagen, wie das so ist in kleinen Kreisverbänden. Und dann bin ich da Direktkandidatin geworden und habe gemerkt, es macht mir Spaß. Und ich glaube, es gab Leute in der Partei, die dachten, die Hanna macht das nicht so schlecht. Und nachdem die mir alle gut zugeredet haben und gesagt haben, willst du nicht fürs Europaparlament kandidieren, dachte ich, ich probier's. Also ich würde das nach wie vor als eine Verkettung einer Reihe glücklicher Zufälle beschreiben, denn als den großen Masterplan.
Mhm. Stefan, wer dich besser kennenlernen will, muss eigentlich nur diesen Podcast hören. Denn du warst schon ab der ersten Folge dabei und auch danach wiederholt Gast. Mitglied des Bundestags bist du seit 2017 und hast auch in der Bundestagswahl vor rund 2,5 Jahren dein Direktmandat im Prenzlauer Berg und
Pankow und
Weißensee verteidigt. Und am 11. Februar möchtest du es natürlich wieder. Wie fühlt es sich an, quasi nach jedem Jahreswechsel Wahlkampf zu machen?
Das ist eine fiese Frage. Also ich sag mal so, ich mag Sommerwahlkampf grundsätzlich lieber und da kann das gerne auch jährlich sein. Also muss nicht. Man kann ja auch andere Sachen machen als Wahlkampf. Winterwahlkampf, also sich in die Kälte rauszustellen oder mit dicken Jacken dann mal eine Treppe hoch zu oder mehrfach eine Treppe hochzurennen und da Haustürwahlkampf zu machen. Da gibt es schon bessere Situationen, sag ich mal. Aber die Gespräche sind ähnlich tatsächlich. Außer morgens am Uda-S-Bahnhof, da wird es noch ein bisschen kürzer, weil einfach die Kälte da, ich finde, verständlicherweise die Gespräche kurz hält.
Du bist ja mit Pankow auch relativ fest verbunden, bist hier aufgewachsen, auch wenn du jetzt gebürtiger Friedrichshainer bist. Aber du wohnst schon lange und auch heute noch in Pankow. Du bist Rechtsanwalt, das hat sich nicht geändert.
Nee.
Und hast schon mal verraten, das erleichtere dir das Schreiben von Gesetzesvorlagen. Vor allem aber bist du Verkehrs- bzw. Mobilitätsexperte. Was sind deine wichtigsten Themen?
Ja, hast du jetzt schon genannt. Naja, also
vielleicht kannst du es noch etwas ausführlicher.
Am Ende des Tages ist Verkehr das ein Thema oder Mobilität ist ein Thema und darin finden sich aber die ganzen alten Bekannten, soziale Gerechtigkeit, ökologische Politik, Freiheit, Sicherheit, alles ist da drin. Mobilität ist ein Ausdruck von Freiheit, gerade für Menschen aus der DDR, glaube ich, Stichwort Reisefreiheit, das ist ja nichts anderes als die Beschreibung von Mobilität. Großes Thema, dann hat das natürlich einen super sozialen Einschlag. Und da meine ich jetzt nicht nur Barrierefreiheit oder dass Kinder von A nach B kommen können, sondern einfach Bezahlbarkeit von Mobilität und Sicherheit. Ja Gott, jeder liest jeden Tag gefühlt von so und so vielen Unfällen im Straßenverkehr. Mhm. Punktum. Ja, ist jetzt vielleicht nicht die Sicherheitspolitik, die Hanna adressiert, aber es ist trotzdem, wenn man die Welt betrachtet, doch schon ganz Big Point von Sicherheit, weil sehr, sehr, sehr viele Menschen immer noch im Verkehr jeden Tag so ihr Leben lassen. In Deutschland so 8 bis 9.
Da gibt's eine amüsante oder traurige Verbindung tatsächlich, weil mich Leute, wenn ich so nach Afghanistan oder in den Irak fliege, immer sagen, hast du nicht Angst? Ist das nicht gefährlich, wenn dir da was passiert? Und dann ist meine Antwort regelmäßig, ich nehme die Gefahr schon ernst, aber ich halte es immer noch für wahrscheinlicher, dass mich in Berlin ein Rechtsabbieger umfährt, als dass mir da was passiert. Und statistisch stimmt es wahrscheinlich. Ich sage immer, der Stefan macht den Radweg sicher und die Bahn hoffentlich bald heile.
Das sind zwei große Aufgaben in einem Satz. Ja, vielen Dank. Aber in der Tat, wenn man es dann so fokussiert, worum geht's dann im Kern, ja, also jetzt nicht die Metaebene nimmt, sondern ganz konkret, dann geht's ganz viel um die Bahn, dass man die wieder flott kriegt. Das hat ja jetzt jeder mitgekriegt, dass das nicht so läuft, wie es laufen sollte. Da haben wir wahnsinnige Infrastrukturschulden. Und bei den Radwegen, ja, da gefühlt ist das so ein Kampf gegen Windmühlen, weil da außer den Bündnisgrünen keiner so richtig dran ist. Aber nichtsdestotrotz, man sieht ja auch immer Meilensteine, jetzt im ÖPNV zum Beispiel 49-Euro-Ticket. Bei den Radwegen hat man in Berlin, glaube ich, schon gesehen, dass was geht. Auf der anderen Seite höre ich jetzt immer, ich weiß nicht, ob du häufiger in Paris bist, da wird mir jetzt immer mit glänzenden Augen von berichtet, wie was da jetzt in der Innenstadt passiert ist, quasi eine Explosion von Fußverkehr und Radmobilität. Und alle sind glücklich. Das finde ich cool.
Jetzt ist die Legislaturperiode ja schon so knapp 2,5 Jahre alt. Du hast jetzt mal 60 Sekunden, ein Fazit über die bisherige Legislaturperiode zu ziehen. Wie würde das ausfallen?
Oha. Also, ich glaube, dass wir von dem, was wir getan haben, glaube ich, schon sagen können, da ist echt viel gerödelt worden, viel geschafft worden. Ich habe eine Bilanz gemacht, da kann man es auf meiner Webseite ein bisschen nachlesen, wer es genau mag. Ich glaube, viele Leute sind aber irritiert über den Diskurs. Also nach den 16 Merkel-Jahren war gefühlt Demokratie oder Gesellschaft so, ja, da gibt es eine Kanzlerin, die macht das irgendwie, was halt nicht stimmte. Da wurde halt vieles nicht gemacht und deswegen wird jetzt aufgeholt. Fußballspiel, um da mal so eine alte Metapher zu benutzen, ist irgendwie 1-3 und wir haben jetzt, sind jetzt beim 3-3, aber alle wünschen sich eigentlich, dass wir 6-3 führen. Und die Wahrnehmung bestimmt ja immer das gesamtpolitische Setting. Und in dieser Wahrnehmung ist es so, dass die Bundesregierung politischen Diskurs lebt. Das ist gut, aber ich glaube, man darf Debatten eine Woche führen, vielleicht auch zwei, aber nicht ein halbes Jahr. Man muss also schneller zum Punkt kommen und das fällt noch einigen in der Koalition schwer.
Wollen wir mal zum Punkt kommen? Wir haben uns zum Ziel gesetzt, hier in dieser Folge von Ein Pott Grünes über Populismus, Hass und Hetze zu sprechen, Rechtsextremismus. Ich habe es im Eingang schon erwähnt, seit Wochen gehen Zigtausende, mitunter Hunderttausende in deutschen Städten auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus und für Demokratie, gegen Deportations- oder Umsturzfantasien, aber für eine offene Gesellschaft zu demonstrieren. Das Ganze hat auch an Fahrt aufgenommen, seit die ja beschönigend Remigration genannten Pläne der rechtsextremen Kreise publik geworden sind. Diese berüchtigte Konferenzversammlung, an der auch AfD und Unionspolitiker teilgenommen haben, hat die oft als schweigend bezeichnete Mehrheit jetzt ihre Stimme gefunden.
Ich will gleich einen Satz dazu sagen und dann würde mich vor allem auch noch ein weiterer Punkt interessieren. Ich weiß gar nicht, ob der auf deiner Liste mit drauf ist. Und zwar, wie das Ganze in Europa wahrgenommen wird. Das wird mich wirklich brennend interessieren, aber das kann ich nicht beantworten. Das ist dann, wenn ich die Frage weitergeben möchte. Ich glaube, dass viele Menschen das Gefühl haben, okay, ich muss jetzt was tun. Und das ist ja erstmal immer ein grundsätzlich guter Impuls. Und ich glaube, dass dann viele auch gesehen haben, dass andere auch was tun. Und das ist, dann kommt neben diesem, ich muss was tun, noch so ein Empowerment-Impuls dazu. Also das heißt, man sieht, man ist nicht alleine. Und ich glaube, das ist total wichtig für die Gesellschaft als solches, dass man sich auch wieder sagt, wir sind die Gesellschaft, nicht irgendwer anders. Und das ist vor allem deswegen auch so ungemein wichtig, weil dieses Ding, ich gebe meine Verantwortung irgendwo an der Tür des Reichstagsgebäudes ab und die machen das dann mal, dass das nicht mehr da ist. Das ist, glaube ich, ganz gut. Klar hat Politik da auch eine große Verantwortung, auch die Bundesregierung hat eine große Verantwortung, der Bundestag, Stichwort zum Beispiel Verbotsverfahren, aber dass in der Gesellschaft die Leute sagen, okay, ich gehe jetzt in einen Verein rein, ich gehe auf eine Demonstration oder organisiere gar eine Demonstration, ich trete in der Partei ein. Ich rede mit diesem komischen Onkel, mit dem ich jetzt seit Jahren nicht mehr geredet habe, weil der so komisch geworden ist. All das sind, glaube ich, genau die richtigen Impulse und das wird helfen.
Natürlich ist es ein europäisches Phänomen, aber interessant wäre tatsächlich, wie guckt denn gerade der Rest Europas auf die Entwicklung in Deutschland?
Vielleicht erst noch mal ganz kurz zu dieser deutschen Situation. Ich stimme dir dazu, Stefan, dass so in den letzten Jahren ich manchmal das Gefühl hatte, wir sind alle so ein bisschen bequem geworden, so wie Politik und Demokratie, das machen diese Politiker. Und jetzt bin ich ja selber Politikerin und ich kann mit einer gewissen Bestimmtheit sagen, wir kriegen das nicht alles alleine gefixt. Also das Wort Demokratie kommt von Demos, kommt von Volk. Und jeder muss in seinem kleinen Umfeld auch irgendwie schon so seinen Beitrag leisten. Und vor dem Hintergrund habe ich mich riesig über diese Demonstration gefreut. Das war ein tolles Gefühl an diesem ersten Sonntag, wo hier in Berlin die Demo war. Und ich habe eben gesagt, so, jetzt geht die ganze Familie. Bürgerpflicht ist mir total schnuppe, ob ihr was anderes vorhabt oder nicht. Mache ich sonst nicht. Also sonst lasse ich die mit Politik in Ruhe. Und dann habe ich mich da so mit 5, 6, 7, 8 Leuten verabredet und dachte, na, da können wir einen Schwatz halten. Und auf einmal war dieser Pariser Platz so voll, dass ich natürlich überhaupt niemanden gesehen habe und keinen Schwatz gehalten habe. Und es war ein wunderschönes Gefühl.
Es waren ja auch beeindruckende Bilder in München oder Hamburg, wenn man so Drohnenaufnahmen sah, wie ganze Straßenzüge voll mit Menschen waren.
Ja, und gerade wenn man das Gefühl hat, so ich kämpfe total damit, was in dem Land passiert und wie die Sprache verroht und wer jetzt auf einmal auch hofiert wird als Sprecherin oder Sprecher. Und dann zu sehen, oh, ganz viele kämpfen damit. Und die sind auch bei -6 Grad bereit, irgendwie rauszugehen und das zum Ausdruck zu bringen. Das war ein super tolles Gefühl. Wir müssen jetzt halt irgendwie gucken, wie man das in die Breite, also in die Vereine, in die WhatsApp-Gruppen, in die Elternversammlungen, in die Kneipe getragen kriegt, diesen Widerspruch. Und das über die Zeit halten, weil wir hatten, ich erinnere mich dran, als die AfD in die ersten Parlamente eingezogen ist, da war ja die Debatte, kriegen die 5% oder nicht? Und dann sind sie in die ersten Parlamente eingezogen und es gab genau das. Es sind auch viele auf die Straße. Und dann hat sich leider trotzdem normalisiert. Und heute reden wir ja nicht über 5%, sondern wir reden über die stärkste Kraft in ostdeutschen Bundesländern.
Und in Umfragen.
In Umfragen, aber das ist das, was zur Debatte steht, ne? Und wenn wir uns auf dem Level normalisieren wieder, dann haben wir ein grundlegendes Problem. Deswegen hoffe ich, dass es uns jetzt allen gemeinsam gelingt, das ein bisschen in die Breite zu tragen und über die Zeit. Ich fand die europäischen Reaktionen ganz spannend, weil in der Tat, das haben wahnsinnig viele Leute mitbekommen. Ich glaube zum einen, weil die Bilder so eindrücklich waren, wirklich mit diesen Millionen von Menschen in den Straßen. Aber auch, weil alle natürlich ganz besonders bei dem Thema Rechtsextremismus auf Deutschland gucken, aufgrund unserer Geschichte. Und das auch zu Recht. Am interessantesten, neben einfach viel Zuspruch, war für mich die Reaktion tatsächlich von Meloni in Italien, die sich von der AfD distanziert hat. Das fand ich ganz interessant. Also es gibt jetzt rechte Kräfte, die ja vorgeben, bürgerlich zu sein, das kennen wir von Marine Le Pen, die sich so ja bis fast an die Präsidentschaft rangerobbt hat, oder von Meloni, die ja auch gerne mit Weber kuschelt, also dem CSU-Menschen im Europaparlament. Und die jetzt auf einmal sagen, aber dieses Remigration, und wir reden da ja über ethnische Säuberung, wenn man das Kind jetzt mal beim Namen nennt, also damit haben wir nichts zu tun. Und die gehören jetzt auf einmal nicht zu uns. Und das sind gerade sehr interessante Dynamiken, die sich da entwickeln, die wir auch ganz vorsichtig beobachten, weil ich glaube, sowas wie gemäßigt rechts ist immer noch rechts.
In meiner Wahrnehmung ist es genauso auch, dass auch bei der AfD selbst dort erstmal fast 2 Wochen blankes Entsetzen herrschte. Die haben keine Sprache gefunden zu diesen Demonstrationen, weil deren Erzählung war ja immer, ist eine Demo von 1000 Leute oder hier sind mal ein paar 100 Traktoren und so weiter, das ist das Volk. So, und jetzt sind da auf einmal 100.000 auf der Straße und die sind irgendwie überhaupt nicht mit ihnen unterwegs, sondern gegen sie, und dann sind wir da eigentlich noch das Volk. So.
Genau, also man kann denen ja nicht absprechen, das Volk zu sein. Genau. Also dieser Volksbegriff ist eh schwierig,
Genau, absolut, genau. Tatsächlicherweise versucht die AfD das jetzt, indem sie sagt, das sind ja Regierungsdemonstrationen, also Quatsch. Ja, also wer in Burg eine Regierungsdemonstration vermutet oder ich finde ja, die beeindruckenderen Demos sind gar nicht, also die beeindruckendsten sind gar nicht die in Hamburg, München, Berlin, sondern die in den ganz vielen kleinen Städten.
Burg, Neubrandenburg, genau. Wo du dich am nächsten Tag auf dem Fußballplatz dafür rechtfertigen musst, dass du da mitgelaufen bist. Genau. Hier ist, also wir haben uns hier alle lieb, aber die müssen sich am nächsten Tag was anhören.
Genau, in Spremberg und so. Genau, und das ist spannend, dass sie da mit dieser Erzählung wahrscheinlich nicht durchkommen werden, die sie jetzt da versuchen zu etablieren. Und da merkt man auch, dass bei denen wirklich jetzt die Überlegung ist, okay, gehen wir jetzt damit um? Und dann gibt's noch diesen Punkt auf der europäischen Ebene mit Le Pen, die quasi gesagt hat, da müssen wir mal reden oder irgendwie so. Ich habe es nur so halb wahrgenommen. Sodass da jetzt ein Riss drin ist. Das ist, finde ich, sehr spannend. Das heißt, mit diesen komischen deutschen Rechtsextremen will man dann doch nichts zu tun haben. Das ist ja erstmal eine interessante Entwicklung. Mal sehen, wo da die Reise hingeht.
Ich werfe mal ein paar Stichworte, völlig unterschiedliche Stichworte in den Raum, in der Hoffnung, dass doch vielleicht ein grober Zusammenhang deutlich wird oder eine Entwicklung der vergangenen Jahre. Ich fange an mit Social Media, Desinformation, Brexit, Trumpismus, Peace-Partei in Polen, Orban in Ungarn, Pandemie, QAnon, Sturm auf Reichstag oder auf Kapitol, AfD, TikTok, Russland-Ukraine-Krieg, Atomkraft, Heizungstausch, 7. Oktober, Gaza, Judenhass, Bauernproteste, in dicken Anführungszeichen Remigration und Hashtag nie wieder ist jetzt. Das sind alles Stichworte, die unterschiedlicher nicht sein könnten, weil sie unterschiedliche Krisen, Kriege und gesellschaftliche Debatten widerspiegeln. Aber ein paar Dinge haben sie irgendwie, finde ich, doch gemeinsam. Sie sind Symptome einer zunehmenden Spaltung und zunehmender Ängste. Sie tauchen im Grunde zeitgleich auf und nicht nur in Deutschland. Auch bei europäischen Nachbarn, die Auseinandersetzungen werden oft auch medial beziehungsweise in den längst nicht mehr anonymen Echokammern der sozialen Medien geführt. Wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen?
Ich nehme jetzt mal das schöne Beispiel raus. Bei der PiS-Partei ist ja, dass es wirklich in Polen die Zivilgesellschaft geschafft hat, einen breiten Bogen zu schlagen und die wieder erstmal aus dem Amt zu kriegen. Das ist nicht ohne Probleme. Also da sehen wir auch, wie viel so 10 Jahre oder 8 Jahre Regierung auch kaputt machen kann und wie schwer es ist, das wieder hinzukriegen an Demokratie, an Rechtsstaatlichkeit, an Medienstruktur oder so. Aber das fand ich wirklich, wenn man sonst gerade das Gefühl haben, die sind überall auf dem Vormarsch, wirklich, wirklich beeindruckend, wie die das in Polen geschafft haben, dem was entgegenzusetzen. Übrigens auch, weil viele Frauenrechtsorganisationen es geschafft haben, die Frauen als Wählerinnen zu mobilisieren und sich dafür einzusetzen, zum Beispiel für ein Recht auf Abtreibung und ähnliche Punkte. Aber ich glaube, worauf du hinaus willst, ist natürlich diese Mobilisierung, Spaltung, die vor allem über soziale Medien vorangetrieben wird und von einzelnen Akteuren auch gezielt instrumentalisiert werden. Ich merke das eigentlich immer am krassesten, so dieses Hass verbreitet sich schneller als Liebe. Das ist im echten Leben meistens andersrum. Das ist in den sozialen Medien aber leider so. Also alles, was provoziert, was eine steile These ist, was spaltet, was irgendwie Hass daraus schreit und Ausgrenzung, das wird durch die Algorithmen nach oben gepusht und wird dadurch auch als viel, viel relevanter wahrgenommen von denen, die soziale Medien erstmal unschuldig rezipieren, weil sie sich nichts dabei denken und alles, was vermittelt, eine Mittelposition darstellt, sagt, das kann man so und so sehen, das bekommt nicht die gleiche Aufmerksamkeit. Und gerade während der Pandemie, wo viele Debatten, also wo das Korrektiv des Sportvereins, des Stammtisches, der Schulklasse wegfiel, ist diese Art der Auseinandersetzung viel deutlicher, viel präsenter geworden und hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass gerade irgendwie wahnsinnig viel überhitzt, wahnsinnig viel zugespitzt wird, viele Menschen sich total überfordert fühlen, auch von der Art und Weise, wie geredet wird. Und mit den Herausforderungen, die wir als Gesellschaft sicherlich haben, also Digitalisierung, Soziales, die Kriege, glaube ich nicht, dass das hilft. Und da sind wir rechtlich auch gerade dran, aber es ist schon eine Mammutaufgabe.
Da mal einhakend, glaube ich, wenn man sich diese vielen Worte, diese Wortwolke, die du da skizziert hast, ich packe mal zwei Gedanken da oben drauf. Zum einen, die Welt ist deutlich kleiner geworden, weil du hast da ganz viele Ereignisse, die gar nichts unmittelbar mit Pankow zum Beispiel zu tun haben, aber im Ferneren eben doch. Also die Welt ist viel kleiner geworden und auf der anderen Seite ist die Welt viel komplexer geworden. Und trotzdem haben wir gefühlt das gleiche Zeitbudget, um uns darüber zu informieren. Uns stehen unglaubliche Informationsquellen offen, so wie nie zuvor. Und gleichzeitig müssen wir viel mehr unterscheiden, was überhaupt eine Information ist und was eine Desinformation ist. Und das, darin sind Menschen immer noch nicht gut. Also beziehe ich mich auch explizit mit ein. Bestes Beispiel ist da zum Beispiel Menschen, oder ich zumindest, finde es schwierig, Mengen korrekt einzuschätzen. Also das heißt, mir wird immer erzählt, dass jetzt dort und dort so 50 Millionen Euro ausgegeben wird. Und dann wird gesagt, das ist ganz schlimm und damit ist das ganze deutsche Geld weg. Und ja, wenn man dann sagt, ja, der Bundeshaushalt sind 487 Milliarden, dann macht das natürlich erstmal mit einem gar nichts, weil das eine ist eine riesige Zahl, 50 Millionen, das andere heißt halt nochmal gefühlt viel größere Zahl. Aber dass das eine nur was Minimales vom anderen ist, das ist dann schon fast weg. Das heißt, die Einordnung von Fakten, das ist, glaube ich, super schwierig. Das heißt, die Angriffspunkte, die Möglichkeit, falsch zu informieren, das ist auf der Sachebene leichter geworden und es ist leichter geworden durch die verschiedenen von dir beschriebenen sozialen Medien zum Beispiel. Ja, und da ist jetzt, kommt da noch ein Punkt dazu, also das kenne ich als Rechtsanwalt, Leute erzählen einem, wie das Recht so ist. Das war schon immer so. Das hat nichts mit.
Aber das machen wir auch untereinander gerne.
Ja, das, absolut. So,
also man so als Abgeordnete gegenüber dem Abgeordneten in der Rechtsauslegungsdebatte.
Absolut, ja, da taucht das auch auf. Aber so dieses Gefühl, Ärzte kennen das auch sehr stark. Ärztinnen und Ärzte, dass jemand hinkommt, ich habe im Internet gelesen und jetzt müsste ich doch die Tablette bekommen oder das müsste gemacht werden. Ja, das kann mal stimmen. Das kann aber auch totaler Quatsch sein. Und deswegen haben die Leute das ja auch sehr lange gelehrt. Jetzt kannst du den Leuten nicht sagen, das funktioniert so nicht. Ich habe das so und so viele Jahre studiert und deswegen ist es einfach falsch. Kannst du natürlich sagen, aber das ist ja keine gute Kommunikation. Und dieser Satz, Unwissenheit ist keine Meinung, ist in sich völlig richtig, aber total unempathisch. Und den kannst du dreimal sagen und dann ist ein Gespräch aber auch sowas von kaputt. So, und das aufzuknödeln, das, glaube ich, ist noch nicht gelungen. Und das heißt, wenn man jetzt, gibt ja viele schlaue Menschen auf allen Ecken der Welt und auch in allen politischen Spektren. Und wenn jetzt Menschen gezielt darauf aus sind, eine offene, meinungsfreie, demokratische Gesellschaft zu zersetzen, dann sind natürlich diese Angriffspunkte gut genutzt, sehr wirkmächtig. Ja, also das wird jetzt, vielleicht das Sinnbild dafür ist der arme Dienst Telegram, ja, so, da hat der Telegram nichts mit zu tun, dass das so missbraucht wird, aber da, es geht natürlich, das Auswärtige Amt hat jetzt vor kurzem, das habt ihr bestimmt auch wahrgenommen, im EP rausgefunden, dass auf Twitter, jetzt X, ich nenne es Twix, so zehntausende Accounts, Fake-Accounts aktiv sind, über die Millionen von Tweets rausgeschossen werden, einfach mit dem Ziel, irgendwas wird schon hängen bleiben. Mhm. So, und das funktioniert. Und wie man sich dagegen wehrt, ob man da rechtlich nochmal eine neue Linie einziehen muss, das ist noch nicht zu Ende gespielt.
Auch nicht, was KI eventuell noch an Fake-Sprachnachrichten, Fake-Videos produzieren könnte.
Also schon die Automatisierung macht uns, glaube ich, da einige Bauchschmerzen, was mit KI da noch kommen kann. Also ich habe große, also KI lässt sich natürlich genauso gut auch zur Gegenwehr nutzen, das war ja auch mal erwähnt. Also KI persönlich per se ist ja auch erstmal ein völlig neutrales Etwas. Aber so oder so genutzt ist es auch dort ein mächtiges Instrument, ja.
Du kannst KI natürlich auch benutzen, um KI-Fake aufzudecken.
Ganz genau. Mhm.
Was meint ihr, welche gesellschaftlichen Gruppen sind denn von Hass und Hetze besonders betroffen?
Ich gucke dich an, weil ich glaube, dass
du... Ja, also um das jetzt mal zugespitzt zu formulieren, alle, die nicht alte weiße Männer sind, womit ich natürlich jetzt auch wieder ein Reizwort benutzt habe, aber Also was ich im Moment wahrnehme, ich habe ja häufig Schulklassen, die zu mir zu Besuch kommen, ist bei gerade Migrantinnen eine unglaubliche Verunsicherung. Also ich hatte eine Schulklasse vor mir sitzen und dann fragte jemand so, wie sehen das denn die Parteien so mit dem Thema Abschiebung? Und dann habe ich erstmal angefangen mit, wir haben da schon unterschiedliche Meinungen, aber ich würde jetzt mal sagen, von CDU bis Linkspartei, jeder, der einen deutschen Pass hat, ist sicher. Und dann machte es einmal durch den Raum, ja, und es hat mir überall Gänsehaut gemacht, weil es einfach zeigt, diese Information, die da irgendwie so ist, dass jeder, der nicht schon immer irgendwie Kartoffel war, jetzt vielleicht gehen muss, das nehmen die sich total zu Herzen, weil die sagen dann so, wo soll ich denn hin? Und vollkommen zu Recht. Also das ist auch so eine was ganz, ganz Existenzielles, was die wirklich von Grund auf erschüttert. Und ich weiß nicht, ob allen klar ist, also wie viel Schaden da in jungen Menschen passiert, wenn so eine Debatte irgendwie läuft und dann nicht alle erstmal hart widersprechen. Also überhaupt Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, geistiger, körperlicher Behinderung, ja krasserweise Frauen, das ist ja schon die Hälfte. Man merkt nur, wenn ich das aufzähle, wie viele Menschen das eigentlich betrifft, junge Menschen, auch die Jungs. Und das ist dann schon ganz schön viel so in dieser Gesellschaft. Und dann gibt's halt die Leute.
Die übergroße Mehrheit ist
das. Das ist die übergroße Mehrheit. Und manche sind ja vieles davon.
Ja.
Ich habe ja das Glück, ich bin nur Frau, ja. Also ich habe immer noch genug Mist, der so bei mir ankommt. Können wir gleich drüber reden. Aber ich bin ja nur Frau. Und auf der einen Seite, wenn ich mir vorstelle, wie viel mehr das dann bei anderen ist, finde ich das krass, dass wir das irgendwie immer noch dulden als Gesellschaft. Und auch wenn ich mir angucke, wie wenige das eigentlich sind, die es nicht betrifft, finde ich es krass, dass das immer noch ein Mechanismus ist, mit dem man hier durchkommt. Mit diesem Treten und Ausgrenzen und Leute klein machen und dieses einfach mit diesem Drohpotenzial an Hass und Hetze und sonst was weiter diese Minderheit den Diskurs bestimmt.
Und vielleicht mal ein Beispiel. In der Mobilitätspolitik ist zwar viel Kulturkampf, aber trotzdem werde ich jetzt außer vielleicht für die Friedrichstraße in Berlin, da gab es ja viel Aufregung drum. Jetzt persönlich, ja klar, man stand auch mal auf welchen komischen Listen von irgendwelchen merkwürdigen Menschen im Internet und so weiter. Will jetzt auch gar nicht runterspielen. Aber im Wesentlichen, meine Accounts sind nicht geflutet. Da gibt's immer mal wieder was. So, ich hatte eine vor 2 Wochen eine Veranstaltung mit Katja Diehl, das ist eine Mobilitätsexpertin. Stellt sich auch gerne mal mit einer steilen These in den Wind, und das ist ja auch Demokratie, man nennt, dass man mal was Provokantes sagen darf. Ich hatte diese Veranstaltung bei mir nur publiziert mit einem ganz normalen Text, und der Name kam drin vor, und anscheinend gibt es in den sozialen Medien irgendwelche Leute, die gezielt den Namen Katja Diehl suchen, und dann war meine Kommentarspalte voll mit eben dem Üblichen, was man sonst auch überall so liest. Das war schon sehr bemerkenswert. Also es ist nicht so, dass ich nichts kriege, aber ich bin auch kein alter weißer Mann, also mittelalter weißer Mann. Also ich bin so als Bündnisgrüner ist man auch nicht ganz frei davon, da adressiert zu werden, so vollkommen klar. Aber das merkt man schon, wie krass dann der Regler da mal hochgeht, wenn man mit einer Frau über Mobilität diskutiert, was ja eigentlich was völlig Normales sein sollte. Und da gibt es halt viele Menschen, die offensichtlich das nicht mehr aushalten, sich was anderes anzuhören, ohne gleich in die Tasten zu hauen und dann irgendwie nicht was Nettes oder Konstruktives, sondern einfach nur bösartigen Schmott da reinzukippen, das ist schon sehr interessant.
Ja, und überhaupt Frauen, die sich in so Männer, in Anführungsstrichen, Domänen vorwagen, das scheint so die schlimmste Provokation jemals zu sein. Also wenn ich über Raketen spreche, das scheint irgendwie...
Ja.
Also,
das
scheint Männer wirklich zutiefst zu irritieren und zu absolut komischen, sexistischen Ergüssen zu provozieren. Ich weiß auch nicht, was das ist.
Das ist im Besten... Also, wenn man Feminismus interpretiert als Inklusion, ja, was ja meint, so alle miteinander, und dann ist das natürlich, dass du über Raketen reden musst, willst, wie auch immer, part of, ja, das muss ja so sein. Warum sollte irgendwer nicht darüber reden? Wenn man dann sogar noch was dazu beizutragen hat, dann ja umso besser.
Also das wächst sich schon zu einem massiven Gesellschafts- und Demokratieproblem aus. Ne? Ich merke das, wir stellen jetzt gerade für die Kommunalwahlen im Osten die Listen auf, also für Kreistag, Bezirkstag, weil die parallel zur Europawahl sind. Und ich erlebe ganz viele Frauen, die total mit sich ringen, ob sie sich aufstellen lassen sollen, weil sie halt mittlerweile wissen, was da an Hass und Hetze und Rufschädigung, und das wird ja auch ganz gezielt dann, also auf so den Charakter der Frau in Frage stellen, der Frau, also es gibt ja gerade diese Hasskampagnen im Netz, haben ja immer diese sexualisierte Komponente, die treffen, gibt ja Statistiken, ne, dass Frauen dreimal so oft betroffen sind, und diese sexualisierte Konnotation gibt's überhaupt nur bei Frauen, und die sich einfach sagen, ich habe meinen Job, ich habe vielleicht noch Kinder, muss ich mir das in meiner Freizeit geben? Und die das davon abhält. Und auf der einen Seite ermutige ich natürlich jede Frau, weil wir Frauen brauchen, überall da, damit das auch irgendwie mal irgendwann normaler wird, sich aufzustellen und sich da reinzuschmeißen. Und gleichzeitig kann ich es natürlich total verstehen, wenn Frauen sagen, so, ich will mir das eigentlich nicht geben. Und das ist schon krass, und da würde ich mir manchmal auch wünschen, dass Gruppen, die weniger von sowas betroffen sind, da gerade in Kommunalparlamenten oder so auch stärker schützend reingehen. Also warum müssen wir es denn immer richten?
Absolut. Und ich würde sagen, Hass und Hetze ist so das Stichwort dazu, aber es beginnt ehrlich gesagt zwei Stufen früher, also Verächtlichmachung. genau, also dieses...
Du weißt doch gar nicht, wie eine Rakete fliegt.
so, und da fängt es nämlich an. Also Demokratie und Diskurs lebt ja davon, dass auch Meinung und Fakten auch in ja durchaus kontroverser und auch mal einer harten Aussage münden. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber dieses Runtermachen nicht des Gesagten, sondern der Person, die es sagt, dieses Verächtlichmachung, dieses und dann geht's eben weiter mit Hetze, mit Hass und irgendwann kommt dann Gewalt. Da fängt die Problemstellung an, und ja, das ist in der Kommunalpolitik weniger beleuchtet und nicht minder da. Also klar, weiß jeder, dass Karl Lauterbach jeden Tag, weiß der Geier, wie viel komische Nachrichten bekommt, aber der hat eben auch Personenschutz. Ne? Bei Kommunalpolitikerinnen und Politikern ist das nicht der Fall. Und deswegen ist es ein Problem, und dieses Problem ist, glaube ich...
Also auch bei Karl Lauterbach ist es ein Problem.
Ja, aber ja, das wollte ich, absolut. Ja, ja. Nein, das ist bei jedem Menschen ein Problem, der da bedroht wird, vollkommen richtig. Und deswegen müssen wir es aber, glaube ich... Tja, also das ist eine Aufgabe. Wir als Bündnisgrüne haben da diverse Punkte innerparteilich probiert. So, aber ich glaube, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weil es kann ja nicht sein, dass die Parteien das dann irgendwie richten müssen, sondern es gibt ja auch Leute, die parteilos kandidieren, und das ist ja auch gut. So, und deswegen müssen wir da wieder zur Kultur zurückkommen, wo man das schätzt, wenn jemand eine andere Meinung hat. Weil ehrlich gesagt, wenn das merkt man auch in jedem Podcast. Also Hanna und ich kriegen das ganz gut hin, auch mal eine Kontroverse anzuzwirbeln. Aber ich sag mal so, wenn es jetzt nur Bündnisgrüne gäbe, wäre auch komisch.
Zielscheibe von Hass und Hetze sind auch politische AktivistInnen oder PolitikerInnen selbst, also Menschen wie ihr. Insbesondere, wenn sie sich zum Beispiel für betroffene Gruppen einsetzen. Es geht so weit, dass auch schon KommunalpolitikerInnen aufgegeben haben oder nicht angetreten sind. Frage, habt ihr selbst Anfeindungen erlebt, und wie könnt ihr euch oder PolitikerInnen allgemein sich gegen Einschüchterungsversuche oder Gewalt wehren oder schützen?
Ich mache mal ganz aktuelle Beispiele, Wahlkampf. Ja, da stellt man sich ja mit vielen Ehrenamtlerinnen so an einen Wahlkampfstand, und 95-99% der Begegnungen sind positiv oder neutral.
Also ich fand den Pankow extrem positiv, kann ich mal sagen. Die mögen dich alle super gerne, Stefan. Das war schwer beeindruckend.
Vielen Dank dafür. Und trotzdem, danke, dass du das so explizit sagst. und trotzdem gibt es dann immer in jedem Wahlkampf so eine Situation, also ich habe jetzt, keine Ahnung, 20, 30, 40 Wahlkampfstände schon gemacht, aber dann bleibt immer eine Situation hängen, wo es dann gleich ein Schritt zu viel ist. Und das ist, glaube ich, auch am Ende des Tages ist das auch ein kleiner Angriff auf die Demokratie, weil dass wir uns mit diesen Wahlkampfständen rausstellen, uns ansprechbar, eben auch vulnerabel machen, Das ist ja ein Angebot. Und wer es nicht annehmen will, der geht halt vorbei oder sagt, nee, nein, danke und alles ist gut. Darf man. Man darf uns auch ansprechen und mit seinem Frust mitteilen. Absolut.
Ja, das, bitte.
Genau, weil nur so kommt man ja ins Gespräch. Aber alles, was darüber hinausgehend ist, was körperlich ist, was irgendwie eine Art von Bedrohung hat, das hat da einfach nichts zu suchen. Und gerade bei mir ist es wieder so, bei mich kostet es einen Anruf und dann ist die Polizei sehr, sehr schnell da. Und wir organisieren auch unsere Wahlkampfstände so, dass das so ist. Aber das ist ja, da soll ja im Hinterkopf eigentlich gar nicht sein, weil dann fängt man ja automatisch an, für bei sich schon die Schere anzusetzen. Also mache ich das jetzt wirklich? Und ich sage deswegen auch nochmal, 99,x% der Fälle ist alles fein. Trotzdem, dieses Ding, das soll nicht sein. Und deswegen müssen wir da auch hinkommen, mit solchen Leuten da nochmal ganz anders ins Gespräch zu kommen, weil ich glaube, das ist nicht in Ordnung.
Also ich glaube, ich muss jetzt hier gar nicht meine persönliche bedroht werden Historie auflegen, aber vielleicht ein paar Beispiele und dann, was man auch dagegen tun kann, weil im ersten Moment, wenn das zum ersten Mal passiert, fühlt man sich hilflos und ich glaube, das ist okay. Und dann ist es aber auch gut, wenn man einfach weiß, was die Stellen sind, an die man sich wenden kann. Das ist trotzdem nicht okay, dass man bedroht wird, aber es gibt auch Wege und ich glaube, wir müssen auch besser darin werden, miteinander solidarisch zu sein. Also wo ich finde, es noch kaum Hilfe gibt, aber das dürfte die wenigsten treffen, sind gezielte Desinformationskampagnen von ausländischen Mächten. Also ich hatte Katar, die sind einfach über mich drüber gewalzt. Da hatte ich das Glück, habe ich einen Journalisten angerufen, haben wir eine Story draus gemacht. Es hilft trotzdem, weil man sich nicht mehr ohnmächtig fühlt, sondern es war dann eher wie so eine Schnitzeljagd. Wer war es denn jetzt? Dann gibt es diese ganzen Anfeindungen im Netz, also die einem wirklich die übelsten Sachen wünschen. Da hilft HateAid. Und das Schöne ist, HateAid hilft nicht nur, ich sag mal, prominenten Menschen, sondern eigentlich fast allen, weil die haben ein tolles Finanzierungskonzept. Ich habe das jetzt schon mehrmals durch. Die gucken das im Account an, die dokumentieren das, dann kümmert sich ein Anwalt drum, ob man die Adressen rauskriegen kann, klagt die Leute an. Und erstaunlich oft müssen die Schmerzensgeld zahlen und dieses Schmerzensgeld geht direkt an HateAid. Das heißt, ich muss mich nicht um die Aufräumen und Verklagearbeit kümmern und dafür kriegen die das Geld und ich finde das super, weil ich damit gar nichts zu tun habe. Was ich eigentlich immer am krassesten finde, ist, wenn es im realen Leben und vor allem, wenn ich nicht als Politikerin unterwegs bin. Also das eine ist ja, stelle ich mich an Wahlkampfstand, dann wappnet man sich so ein bisschen dafür, dann ist man meistens zu mehreren. Das ist immer noch manchmal sehr unangenehm und ich habe nichts gegen zivilisierten Streit, aber manchmal ist es grenzwertig, aber ich finde halt, wenn man einfach mit seinen Kindern zum Beispiel unterwegs ist oder einfach jetzt privat so am S-Bahnhof auf die S-Bahn wartet und dann wird's wirklich aggressiv oder handgreiflich. Das finde ich sehr unangenehm. Ich finde, aber auch da sollte man danach zumindest mal sich jemand suchen, mit dem man dann ein Gespräch drüber führen kann. Da bauen wir in der Partei auch gerade wieder gewisse Schutzstrategien auf, dass es dafür was gibt. Ganz grundsätzlich, und das fand ich ein toller Titel von der Broschüre, ich glaube, Bedrohung ist nicht Teil des Mandats oder sowas. Also es gibt Beratungsstelle gegen rechts in jedem Kiez in Berlin, die auch vor einem Wahlkampf nochmal so eine Bedrohungsanalyse machen können und sagen können, worauf müsst ihr in eurem Kiez besonders achten? Wer sind da die Akteure? An wen könnt ihr euch da nochmal wenden? Das lohnt sich durchaus auch, finde ich, für jeden Kreisverband dann nochmal, bevor man dann wieder in so eine Wahlkampfsituation geht, sowohl für die Einzelperson, die dann ja auch mit dem Gesicht, das ist ja was, ne? Wenn dein Gesicht an der Laterne mit dem grünen Logo hängt, finde ich wichtig und das gehört auch zu einer verantwortungsvollen Parteiarbeit, dass man sich da vernünftig bereit und vorbereitet, aber da gibt es mittlerweile auch Amadeo Antonio Stiftung und so viele Organisationen, die das machen und ich finde das toll und ich finde es das wichtig, dass wir auch dafür sorgen über Demokratiefördergesetze und ähnliches, dass die weiter diese wichtige Arbeit machen können und dann, dass wir alle aufeinander aufpassen. Also manchmal gehen wir ja in der Partei miteinander härter um als mit dem politischen Gegner. Ich finde, gerade in so Zeiten wie jetzt sollten wir vor allem aufeinander aufpassen und uns den Rücken stärken.
Ich wollte noch mal ein bisschen auch auf die Rolle der EU als Wertegemeinschaft, als politische Gemeinschaft abheben, angesichts von Entwicklungen wie zum Beispiel Ungarn, Polen, einem Land, das ja gerade eine Revision der Peace-Politik probiert.
Das ist nicht leicht.
Ohne dabei in eine Staatskrise zu geraten. Ne? Und auch wie sich die EU vor Einflussnahme von Drittstaaten, du hast es eben erwähnt, ne? Stichwort diese Korruptionsaffäre um Katar wehren kann, wie wichtig auch nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa eine offene, vielfältige, starke Zivilgesellschaft ist und letztendlich vielleicht auch welche rechtsstaatlichen Mittel.
Also vielleicht fange ich mal bei was an, was wir auf europäischer Ebene gerade total konkret gemacht haben und wo ich hoffe, dass es uns in diesem Wahlkampf auch helfen wird. Das ist der Digital Services Act, wie er heißt. Also es geht darum, dass wir die sozialen Medien ein bisschen besser reguliert kriegen. Also diese Algorithmen, die ich vorhin beschrieben habe, die dafür sorgen, dass Hass sich viel schneller verbreitet als Liebe. Da haben die jetzt schon die Aufgabe, mal zu gucken, ob nicht ihre Algorithmen irgendwie genau so, also den Diskurs verzerren, Diskriminierung befördern und es dann auch abzustellen und müssen sich da auch in regelmäßigen Runden rechtfertigen. Da hatten wir jetzt nach dem 7. Oktober das erste Mal, dass er Elon Musk auch vorsprechen musste, weil man das Gefühl hatte, dass antisemitische Narrative auf Twitter sehr, sehr stark verbreitet sind. Dass es auch leichter wird, Sachen zu löschen, die einfach Falschinformationen sind. Also ich hatte bisher das Problem, wenn ich so eine Hasskampagne gegen mich hatte, dann habe ich Twitter gesagt, die sollen das löschen. Dann haben die das im deutschen Twitter gelöscht. In Belgien hat man es immer noch gesehen. Da fragst du dich, seid ihr Panne? Also es ist auch in Belgien falsch. Also dass wir an so Sachen rankommen, dass das, sage ich mal, wieder so ein bisschen zivilisiert dazugeht auf diesen Social-Media-Plattformen und dass es auch richtig schmerzhaft Geld kostet, wenn die sich da nicht drum kümmern, wieder bis zur Sperrung gehen können. Das Zweite ist, dass wir auch jetzt unsere Fähigkeiten, das haben wir jetzt gesehen beim Auswärtigen Amt, die ja zum Beispiel dieses Desinformationsnetzwerk, das russische, ja aufgedeckt haben. Da haben wir auch in der Europäischen Union schon länger eine Einheit, die das untersucht, also wo gibt es Desinformationsnetzwerke, wie kann man gerade diese Botnetze und diese Fake-Accounts dann auch abschalten, wie kann man dem aber auch eine Richtigstellung entgegensetzen. Überhaupt sind die Plattformen ja auch gezwungen, jetzt so, das ist vielleicht nicht so vertrauenswürdig, an gewisse Posts zu machen. Manchmal geht es auch schief, also manchmal machen sie es auch an wirklich okay Posts, aber ich bin trotzdem froh, den Leuten einfach mal zu sagen, nehmt nicht alles für bare Münze, was hier steht, ist, glaube ich, schon erstmal ein ganz guter Ansatz. Dann finde ich ein Stück weit gerade in den Europawahlkampf, in den wir jetzt reingeraten, haben aber auch die politischen Parteien eine Verantwortung. Und ich gucke da vor allem in Richtung CDU beziehungsweise EPP oder EVP, so heißen die auf europäischer Ebene, halt die klare Grenze zu ziehen. Ne? Also wo kommen wir in wirklich Rassismus rein? Wo kommen wir in Freiheitsrechts bedrohende Dinge rein? Also heißt ja Grundgesetz in Deutschland, also die Grundrechtscharta auf europäischer Ebene. So, wo kommen wir in Bereiche rein, wo eigentlich dieser gemeinsame Konsens, auf dessen Basis Parteienwettstreit nur stattfinden kann? Minderheitenschutz, Pressefreiheit, kein Rassismus und so weiter und so fort. Ja, also, dass wir Demokratie machen können und uns streiten können, geht ja nur, weil wir uns mal auf diese gemeinsamen Regeln geeinigt haben. Und ich finde, wir müssen alle eine klare Kante ziehen, dass wer diese gemeinsamen Regeln angreift, nicht mehr Teil des Parteienwettstreits sein kann. Und das tun auf europäischer Ebene nicht alle. Und da hoffe ich, dass wir das auch noch mal besser miteinander hinkriegen.
Da bleibt mir jetzt noch vielleicht zu ergänzen, was bundespolitisch auch getan wird, wurde und wird. Zum einen haben wir, das ist jetzt schon passiert, ein Stiftungsgesetz gemacht zum ersten Mal. Gibt es jetzt eine gesetzliche Grundlage, sodass politische Stiftungen, die ja relativ viel Geld vom Staat kriegen, um politische Bildungsarbeit zu leisten, eben schon Nachweis führen müssen, dass sie auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, also nicht verfassungsfeindlich agieren.
Das ist eigentlich absurd, ne? Aber dass wir das machen müssen. Aber ja, ist gut, dass ihr es macht.
So, Gleiches haben wir beim Parteiengesetz, haben wir eine Änderung reingebaut, sodass die Finanzierung von Parteien transparenter werden muss. Da geht es natürlich auch um ausländische Geldquellen, klar. Was auch schon passiert ist, dass wir im Beamtenrecht nachgesteuert haben und da Menschen, Stichwort Polizei, rechtsextreme Netzwerke, Bundeswehr, rechtsextreme Netzwerke, dass man dort besser nachfassen kann. Das steht jetzt noch aus beim Richtergesetz. Und das Demokratiefördergesetz steht auch noch aus. Und ja, aktuell gibt es auch eine Debatte darum, wie man das Bundesverfassungsgericht selbst noch besser absichern kann, weil wir eben in Ungarn oder auch in Polen oder auch in Israel gesehen haben, wie schnell man mit ein paar einfach gesetzlichen Regelungen da was auskippen kann.
Oder auch in Bayern,
in der Tat. Ich sage mal noch was ganz Konkretes, das vielleicht als ein Gedanken, weil den greife ich nochmal auf, die Parteien sind natürlich auch selber dafür verantwortlich, zu schauen, wer ist denn bei uns Mitglied. Und nun kannst du nicht, wir bei Bündnis Grün haben 100 10.000, 120.000, 130.000 Mitglieder, da kennst du natürlich nicht jedes einzelne Mitglied. Das ist auch okay. Aber soweit Mitglieder offen verfassungsfeindlich agieren, braucht es eine Reaktion. Wir haben bei der CDU in Berlin jetzt nicht nur einen Kurt Wanzner, der Ausschussvorsitzender des Verfassungsschutzausschusses ist und Nancy Faeser in einer Art und Weise tituliert, die ja kaum anders bezeichnet werden kann, sondern wir haben auch in der CDU Pankow zwei Mitglieder, die explizit in Potsdam bei dieser Konferenz, wo die Deportationsfantasien durchgespielt wurden, ja dabei waren. So, und da fehlt mir eine Reaktion der Berliner CDU, weil das wird quasi, keiner kennt die, okay.
Ja. Das ist genau diese schleichende Normalisierung.
Genau, so das heißt, da brauchst du eine Reaktion, da muss man sagen, okay, wir laden die hier ein, die sollen mal erzählen, warum sie da war, ob das auch die schöne Terrasse war, wie eine AfD-Politikerin gesagt hat, weshalb sie da war, was natürlich völlig unglaubwürdig ist, aber geschenkt, weil bei der AfD wissen wir ja, woran wir sind, bei der CDU, da braucht es jetzt eine Reaktion. Die müssen klar sein, dass mit Strauß gesprochen, der hat ja mal gesagt, rechts von der CSU ist nur der Verfassungsschutz. Das heißt aber auch nur, rechts von der CSU ist der Verfassungsschutz, nicht innerhalb der CSU beginnt schon der Verfassungsschutz. So, und deswegen, da fehlt noch was und das muss Herr Wegner, glaube ich, klären.
Euer Wunsch fürs Wahljahr 2024 in einem Satz.
Wir haben ganz viele Wahlen, deswegen wünsche ich mir, dass wir bei der Wiederholungswahl zum Bundestag das Direktmandat in Pankow und alle Mandate der Berliner Bündnisgrünen wieder gewinnen können, dass wir bei der Europawahl und den Kommunal- und Landtagswahlen im Osten gute Ergebnisse erzielen, und zwar nicht nur als Bündnisgrüne, sondern auch als demokratische Gesellschaft.
Ich wünsche mir, dass in das Deutschland, alles, in Europa und auch in den USA alle, denen die Demokratie und ihre Freiheit am Herzen liegt, wählen gehen. Und wo sie ihr Kreuz machen, wissen sie dann, glaube ich, selber.
Gut, vielen Dank. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich bitte euch am Ende noch rasch diese Sätze, das sind jeweils drei pro Person, zu vervollständigen. Und vervollständigen heißt nicht ein Co-Referat dranhängen. Mhm.
Also zu so wie du eben.
Ich muss da anfangen, da ist es immer ein bisschen länger, das ist erlaubt.
Als Friedens- und Konfliktforscherin habe ich gelernt.
Habe ich gelernt, was für ein großer Schatz diese Europäische Union ist, dass man es eben nach dem krassesten Krieg der Welt schaffen kann, friedlich zusammenzuleben. Und ich mag das Motto in Vielfalt geeint sehr.
Meine wichtigste Begegnung seit meiner Wahl ins Europaparlament war...
Ich glaube, war Frauenaktivistin in Afghanistan, nachdem die Taliban die Macht übernommen haben, zu treffen und einfach nur an ihrer Seite zu stehen, als sie mit zwei Taliban gestritten haben. Das war ein sehr, sehr spezieller und wunderschöner Moment.
An Stefan schätze ich besonders.
Das soll ich jetzt ohne Co-Referat schaffen. An Stefan schätze ich besonders, dass er einfach echt nicht aufgibt. Also was der Leute nerven kann, aber auf eine charmante Art. Ich meine, das ist ja nicht ohne Grund schon so lange im Bundestag.
Stefan, du hast die ganze Zeit gelacht, aber tut mir leid, du kommst auch noch dran.
Ja, jetzt lache ich.
Ja, ja. Mein persönlicher Horror in der Berliner Verkehrspolitik ist?
Die Friedrichstraße.
Das unstrukturierte Hin und Her, was Politik, Verwaltung, Bezirke, aber insbesondere auch der politische Gegner immer wieder fabrizieren.
Mein größtes Aha-Erlebnis in der bisherigen Legislaturperiode war?
Wie wichtig es doch ist, wer ein Ministerium führt.
An Hannah schätze ich besonders.
Vieles, sehr vieles. Zum einen konsequentes Nacharbeiten von so politischen Sachverhalten, zum anderen das offene, herzliche und trotzdem direkte. Das heißt, man kriegt Antworten und nicht nur Reaktionen.
Hanna Neumann und Stefan Gelfer, bei den anstehenden Wahlen dieses Jahr wünsche ich euch viel Glück und vielen Dank für unser Gespräch.
Danke dir.
Sehr gerne.